Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
So, ich würde sagen, damit machen wir auf dieser Saison einen Deckel drauf auf für Süd. Schauen noch mal ein ganz klein bisschen zurück und schauen dann ganz viel nach vorne. Hallo Patrick.
Hi, freue mich, Jesko.
Wie war dein Pfingstwochenende? Ganz kurz.
Warm? Gut. Schwiegermutter zu Besuch. Die ist noch relativ fit. Die hat mich durch den Stadtwald mit meinem Sohnemann, mit dem Kinderwagen bin ich gesprintet. Ja. Und sie ist locker nebenher gejoggt. Also sie ist tatsächlich noch relativ fit.
Oh, das war stark, ja.
Ja, und da waren wir schön. Schönes Wochenende auch mit den Schwagern. Pokalfinale auf der Couch geguckt, ganz entspannt. Die Kids waren im Bett. Also es war sehr entspannt. Trotzdem viel am Handy, so wie es dann doch auch immer mal ist. Mhm. Aber deutlich weniger als normalerweise. Aber es geht ja weiter. WM-Planung, Transfer-Update, unser Podcast. Deshalb genau, ist immer ein bisschen Arbeit, aber es war entspannt. Wie war es denn bei dir? Das gebe ich mal zurück.
Ey, ich habe tatsächlich abgeschaltet, versucht zumindest. Ich habe ein bisschen gekränkelt, aber ich war trotzdem einmal unterwegs, war auf einem Boot unterwegs, in Dortmund übrigens. Auf einem Partyboot sozusagen.
Wo eine
Rock the Boat heißt das. Ja, okay. Ich muss sagen, mir war es zu warm. Schöne Grüße an die, die mich da schön gegrüßt haben auf dem Boot.
Ja.
Mir war es tatsächlich zu warm. Ich dachte, es wäre offener. Es war nicht so offen. Es war sehr
aber war mit Deck? Also war zumindest zu? Oder warst du unter, also Schutz oder in der prallen Sonne?
Nee, weder noch. Es war abends und es war zu wenig Sonne. Also es war zu wenig Schatten da einfach. Ja. Das war Mist.
Okay. Aber so Bootgeschichten sind eigentlich cool. Also ich kann mich nur erinnern, ich bin ja in Frankfurt bei Frankfurt aufgewachsen und wir sind oft dann mit so Partybooten den Main lang geschippert und das war schon immer ganz nett, also so Daydrink-Events.
Vom Setting her war das echt gut. Also es ging um 9 Uhr los, also da war nicht mehr so mit praller Sonne. Aber es war ganz witzig, da waren ganz viele am Kanal und da haben wir mal fröhlich rüber gewunken.
So. Sehr gut. Ja, siehst du, das weiß man auch, wo man dich findet, auf dem Boot. Ja. Also immer Fernglas rausholen.
Ja.
Und dann
läuft das Ding nochmal. Aber genau, WM. Du fährst mit nach Amerika für uns, für Sky, wirst da ganz nah dran sein. Wie hast du die WM-Kader-Nominierung erlebt? Du warst auch da vor Ort, hast Herrn Nagelsmann auf seine Socken hingewiesen.
Ja, stimmt. Ja, passend dazu, ich brauche immer irgendwas zum Spielen in der Hand. Habe ich übrigens gleich mit Max Eberl, hat er mir mal verraten, kleiner Trick. Und ich glaube, Aki Watzke hat immer so seine Hände, so die er, oder seine Fingernägel, die er so ein bisschen, mit denen er spielt. Weiß ich nicht, ich habe immer was in der Hand. Jetzt ist es gerade der goldene WM-Pokal tatsächlich, den ich mir bald noch an meinen Schlüssel dran mache, um dann auch so einen kleinen Talisman zu haben in den USA. Planung, USA, WM wirft die Schatten voraus. Die Pressekonferenz war ja vielleicht jetzt nicht mal mit dem Mega-Druck insofern, als dass da jetzt eine große Überraschung dabei war, weil natürlich auch durch uns und andere Kollegen die Namen dann oft auch schon durchgesickert sind. Übrigens, das ist, glaube ich, ein anderes Diskussionsthema, weil dann dem Kollegen Plettenberg oder auch mir und uns manchmal vorgeworfen wurde, wir hätten die Stimmung gedämmt oder genommen. Irgendwo ist ja part of the game dann, wenn denn gewisse Namen auftauchen, die dann vielleicht auch zu bringen oder nicht zu bringen. Aber da bin ich gerne auch mal bereit, persönlich mit dem einen oder anderen zu sprechen, weil ich das wirklich interessant finde.
Ich finde, das hat Charme, ne? Wenn du so eine Kamera auf einen Spieler hast, der nicht weiß, ob er nominiert wird oder nicht.
Ja, klar.
Und dann, so wie bei Ancelotti, der einfach da sehr stumpf saß und Namen vorgelesen hat und die eigentliche Emotion dann aus diesen Bildern von einem in Freudentränen zusammenbrechenden Neymar kommt oder sowas. Also
bin ich 100% bei dir, 100%. Nur ist das Thema, dann darfst du, und da gehe ich bei Ancelotti davon aus, dann darfst du den Spieler natürlich vorher auch nicht informieren.
Genau.
Sondern hast du eine ganz andere Policy, als es sie bei uns in Deutschland gibt, wo natürlich alles nach Ordnung und rechten Dingen zugehen muss und du musst vorher einen Spieler informieren und du musst vorher die Gespräche suchen und wenn du es nicht gemacht hast, zumindest wird das immer so ein bisschen gesagt, oder das ist auch das, können wir auch ganz.
Die Spieler ist es ja auch besser, ne, muss man ehrlich sagen, dass die ja auch so ein bisschen planen können. Ne?
Ja, aber so, ich stelle mir vor, es hätte nicht den Manuel Neuer Leak auch durch uns gegeben, also dass er zurückkehrt. Es hätte nicht tagelang Diskussionen gegeben. Und dann sitzt du da auf der Pressekonferenz in Frankfurt und auf einmal kommt dieses Vorstellungsvideo und da muss man ja sagen, Props an DFB, die waren ja wirklich richtig, richtig cool, Gänsehaut, viel Arbeit reingesteckt, mit Kinderfotos ja garniert, mit Kindervideos, mit teilweise eingesprochen, die Kinder, die Eltern, die Jugendtrainer und man stellt sich mal vor, man hätte da auf einmal den Namen Manuel Neuer gelesen und vorher nie was davon gehört, was das für ein Überraschungsmoment gewesen wäre. Nur auf der anderen Seite hätte das dann wiederum bedeutet, dass Oliver Baumann, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der kommunikativ tatsächlich nicht so gut abgeholt wurde, aber dass Olli Baumann nie davon gehört hätte und auf einmal dann wie vor den Kopf gestoßen, Manuel Neuer zurück. Also hat irgendwie für und wider, kann natürlich eine brutale Enttäuschung in einem Spieler auslösen, kann aber auch natürlich den maximalen Hype erzeugen. Und das ist das, was ich meine, sofern dann ein Nagelsmann Sonntag, Montag, Dienstag in die Gespräche mit den Spielern geht und einige wissen, sie sind dabei oder eben nicht dabei, das geht dann wie ein Lauffeuer rum. Ich meine, die Jungs wollen auch ihren Ängsten mitteilen, ich bin dabei und WM und Planung und dann erreicht das den und den und den und kommt dann irgendwann noch zu uns. Deshalb gibt's bestimmt für und wider. So, aber was natürlich, weil mir haben auch ganz viele geschrieben, brauchst du ja gar nicht mehr hinreisen, ihr habt doch sowieso schon alles verraten. Naja, es ist dann schon auch interessant, wie sich Nagelsmann präsentiert und wie der Bundestrainer seinen Kader dann vor allen Dingen begründet, erklärt. Und da war ich sicherlich nicht immer einer Meinung, aber finde ich, dass er es zumindest plausibel erklärt hat und auf alles eine Antwort hatte. Und das muss man ihm ja dann schon lassen, wenn er dann was sagen kann, nicht so wie im Sportstudio, wo er rumgeeiert ist auf die neue Personalie. Wenn er dann was sagen kann, dann kommuniziert das in der Regel auch sehr, sehr ehrlich und offen. Hat auch ein bisschen Selbstkritik gezeigt. Ja, ich habe ihn auf die Socken angesprochen, weil ich hatte noch, also Julian Nagelsmann hatte tatsächlich das gleiche Outfit an dem Tag an wie ich, weil das nämlich auch von unserem Sponsor Marco Polo war. Der DFB ist ja auch von denen gesponsert. Und wir haben jetzt eine neue WM-Kollektion bekommen und ich habe die da das erste Mal dann in Frankfurt getragen und habe gedacht, Mensch, jetzt sitzt der Nagelsmann da und hat das gleiche an wie ich, aber die Socken sind anders. Meine waren ganz klassisch blau und seine waren komplett bunt mit Zuckerstangen drauf. Naja, und dann habe ich 1 und 1 zusammengezählt und ich konnte mich noch dran erinnern, 2019 in Freiburg saßen Nagelsmann und Olli Baumann auf einer Pressekonferenz zusammen und da hat Nagelsmann schon bunte Socken angehabt und von alleine angesprochen, dass der Olli Baumann die ihm mal geschenkt hat. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das die Baumann-Socken sind, ausgerechnet die vom Baumann, die er jetzt so groß auf der Präsentation des WM-Kaders trägt, dann ist es irgendwie verrückt, genial, weiß ich nicht, vom Kopf gestoßen. Da gibt's ja auch unterschiedliche Meinungen dem Baumann gegenüber. Auf jeden Fall war es ein Thema. Und wie es so oft ist, eine bunte Frage, irgendwo auch eine bescheuerte, das war ja von 3 sportlichen Fragen, die ich gestellt habe, die letzte, aber zumindest eine, die dann irgendwie lockert und
ja, aber sowas ist doch, so, ne? Ganz ehrlich, da reden ja hinterher mehr Leute drüber als über vieles andere. Ich finde, ich mag das immer total, dann eben auch mal so ein bisschen Emotionalität da reinzubringen, ne? Sonst ist es halt immer so.
Sonst ist es ein bisschen Bier ernst. Ja, wie findest du die 4 Nominierungen, die 4, Jasko? Kann ich mal an dich zurückgeben?
Genau, das wollte ich jetzt nämlich auch sagen. Lass uns mal auf die Nominierung für den BVB gucken. Ich finde, die sind alle logisch. Da ist nichts Unlogisches bei. Maxi Bayer sicherlich ein bisschen überraschend hinten raus, aber das ist halt, wenn man die Struktur von Nagelsmanns Kader anschaut, dann passt der halt sehr gut da rein. Ne? Ist ein super Typ, ist ein Arbeiter, der dir aber auch sportlich Wert bringt auf verschiedenen Positionen, die er spielen kann. Und er ist dann eben einer dieser Konterspieler, die du auch brauchst, wenn du, wie wir schon oft gesagt haben, im Achtelfinale 1-0 gegen Frankreich führst und die drücken dich hinten rein und du brauchst einfach vorne einen Spieler, der eine Waffe ist. Da komme ich dann zu meiner Kritik. Ich hätte immer über Karim Adeyemi genau für solche Momente nachgedacht. Auch da habe ich viel mit Fans diskutiert, weil ich das auch in einem Reel bei Instagram so gesagt habe, da haben sie gesagt, ah, der Adeyemi.
Ja, du aber, hast ja klar gesagt, du hättest ihn mitgenommen, nicht nur diskutiert,
ja, genau, sondern ich hätte ihn mitgenommen. Ja, ja, genau. Ja. Und die haben viele halt gesagt, nee, der Adeyemi und brauchst du nicht und der bringt dir nichts. Der muss dir auch nicht ein Turnier tragen. Mhm. Ja, das musste David Odonkor 2006 auch nicht. Aber naja, es gibt halt
kann diese ein, zwei Momente,
die es dann einfach gibt in so einem Turnier. Ne? Mhm. Da musst du dann so einen Spieler haben. Und das verspricht er sich von Maxi Bayer, wenn ich das so durch die Blume richtig verstanden habe.
Genau.
Wo ich tatsächlich sehr hellhörig geworden bin bei der Lobeshymne auf Felix Metscher. Mhm. Mhm. Das fand ich sehr interessant, dass auch ein Julian Nagelsmann ihm ja eigentlich gesagt hat, Junge, du bist einen Schritt vorm Weltklasse-Mittelfeldspieler.
Und ja, das war schon krass. Also Nagelsmann hatte auch ein Beispiel genannt. Letzten Heimspiel gegen Frankfurt war er ja im Stadion, Julian Nagelsmann. Genau. Und da gab es dann diese eine Szene, eigentlich für viele wahrscheinlich eine Szene, die wir gar nicht so extrem beobachten. Aber
Matcher-like halt. Ne?
Ja, Matcher-like, ja. Wo er gleich den ersten Ball hat, aufdreht, ne, Tempo und das Spiel ankurbelt und da hat der Nagelsmann sofort gesagt, sich auf die Oberschenkel geklopft, und Rudi Völler angerempelt und gesagt, der ist der Felix, so wie wir ihn haben und sehen wollen. Ja. Und da wusste er sofort, der hilft uns auch bei der WM. Jetzt muss er natürlich fit bleiben, wir haben auch darüber berichtet, dass er in Portugal das Extra-Trainingslager macht, mittlerweile auch schon dort war, echt auf einem richtig guten Niveau ist und da kommen wir später dazu, weil wir haben einige Thesen, die wir aufgestellt haben, die auf die ganze BVB-Saison 2026/27 gestreckt sind. 10 an der Zahl sind es. Mal schauen, ob wir alle machen können. Da reden wir auch über Felix Metscher. Aber das war interessant, weil er nämlich ganz klar gesagt hat, er kann ein Weltklasse-Spieler sein. Er wird seine Minuten bekommen. Er wird wichtig sein. Er wird spielen. Und das wird wirklich interessant, ob er dann sogar Start ist, sogar gesetzt ist, duelliert sich da ja mit Goretzka und Pavlovic, die natürlich ein Bayern-Pärchen bilden, aber
ich sehe Pavlovic ja ein bisschen dahinter, also nicht in der Rangfolge, sondern in der Position. Ich finde ja, Pavlovic kann auch einfach diesen Sechser spielen und Metscher dann eben diesen dynamischen Achter daneben, den natürlich auch Goretzka machen kann. Das ist genau die Position, ne, um die es da geht. Finde ich auch total spannend. Ja, Waldemar Anton, das war klar, dass der nominiert wird, einfach weil der halt so ein Trainerspieler ist. Den lieben die alle, den kannst du immer gebrauchen. Der macht dir die Stimmung nicht kaputt, wenn er nicht spielt. Der bringt dich, der hält dich auf dem Niveau, wenn er spielt. Ja, ist ja, und Schlotti war ja klar, so das ganze Nagelsmann, das war ja gar keine Diskussion.
Übrigens ganz interessant, Jesko, bei den beiden genannten, kurz mal Insights, die DFB-Videos, die da erstellt wurden.
Ja.
Die wurden ja bei einigen Spielern, Manuel Neuer beispielsweise, recht spät gemacht von der Medienabteilung. Die mussten da teilweise Nachtschichten einlegen und diese Videos schneiden. Bei einem Schlotterbeck oder bei einem Anton, so haben wir gehört, haben sie schon Ende April, Anfang Mai mal kontaktiert, sucht mal Bilder raus und so, ne, weil das jetzt keine große Überraschung ist, auch bei einem Anton im Übrigen. Ja, ist richtig. Also das sind die vier, die hätte ich, oder sagen wir mal, drei hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Bayer, Adeyemi war so die Grauzone. Bayer übrigens, das war dieses Trio Bayer, Kevin Schade von Brentford, der übrigens jetzt am letzten Spieltag auch nochmal getroffen hat, und Karim Adeyemi, da hatte Nagelsmann recht früh gesagt, einen von euch dreien nehme ich mit. Also die wussten intern auch, dass es ein Konkurrenzkampf wird, maximal zwei. Jetzt ist es am Ende einer geworden. Ich bin bei dir, als dass ich sage, also Karim Adeyemi mit seinem Tempo, mit seiner Schnelligkeit, mit dem Körperlichen, das er auch hat, auch für diese besonderen Momente mal die letzten 10 Minuten sorgen zu können, ja, wäre eine mega Waffe gewesen. Hat jetzt aber zuletzt natürlich nicht so performt, wie er das eigentlich wollte. Und wenn ich dann entscheide, ein Leroy Sané, das ist sicherlich der größte Streitfall im Kader von Nagelsmann, da muss er sich auch dran messen lassen, dass er gesagt hat, den kriege ich hin, dass einige danach sagen oder besser positiver denken als jetzt. Mhm. Aber dann gab es ja noch ein El Mala, also der Anruf El Mala Sané, der fiel ganz knapp, wie wir das mitbekommen haben. Und dann finde ich sogar, wenn du El Mala Adeyemi dir anguckst, hat eigentlich sogar der El Mala das Momentum auf seiner Seite, auch wenn ich an sich ein Adeyemi-Fan bin.
Ja.
Die Reaktion muss übrigens wohl gut gewesen sein, hat Nagelsmann gesagt.
Genau.
Also Karim kein Stunk gemacht, nicht sauer gewesen, nicht sonst wie, sondern, ne?
Hat er auch nochmal herausgehoben.
Ja.
Ne? Das sehr aktiv gesagt, dass das sehr positives Gespräch war mit Karim. Und das ist ja auch etwas, was wir ja auch neulich hier mal gesagt haben, dass sein Ruf ist deutlich schlechter als als er für ein Typ ist.
Ja, und das ist so schade. Überleg mal, der Nagelsmann ungefragt, der Kovac ungefragt, wie oft der Trainer schon ungefragt zu einer Lobeshymne von als Verteidigung ausholen, was ja eigentlich gar nicht nötig ist, weil wir kennen ihn, wir wissen, was das natürlich, die Schlagzeilen links und rechts, die haben ihm nicht gut getan, das weiß er, glaube ich, auch selbst.
Ja. Da muss er halt draus lernen. Da muss er halt zeigen, dass du auch einen Lernprozess hast. Ja. Ne? Dass du jetzt merkst, okay, da muss ich vielleicht dann auch nochmal was verändern. Aber es geht ja um das Grundsätzliche, um das Verhalten in der Gruppe, das Verhalten mit Mitspielern, auch das Verhalten mit Fans übrigens. Da ist Karim auch echt immer ein super Typ.
Total, der ist auch mega lustig, der ist... der ist schon auch, der hat einen gewissen Ehrgeiz, der dann bei ihm auch manchmal umschwingt, wenn Dinge nicht funktionieren, in vielleicht so ein bisschen Aggression, das muss er vielleicht noch kanalisieren. Aber das ist ein super Typ und deswegen finde ich es schön, dass es auch nochmal erwähnt wird und auch hervorgehoben wird, weil er tatsächlich teils ein zu negatives Bild in der Öffentlichkeit hat.
Aber klar ist auch, wenn er auf seinem Niveau geliefert hätte, dann hätte er bei Kovac mehr gespielt und dann wäre er mit zur WM gefahren. 100%. Und das ist dann eben jetzt auch der Auftrag, ne? Auch von Borussia Dortmund der Auftrag an Karim Adeyemi. Du musst mehr zeigen. Wir können ja vielleicht gleich nochmal darüber sprechen, wie es bei ihm dann auch im Sommer weitergeht oder weitergehen könnte. Sicherlich auch ein großes Thema. Haben wir auch letzte Woche, glaube ich, mit Lars Ricken im Interview dazu gehabt, der ja auch gesagt hat, das ist nicht ideal, wenn wir mit Karim ins letzte Vertragsjahr gehen. Das wollen wir eigentlich nicht. Mhm.
Ja, können wir kurz reingehen. Also sie werden jetzt demnächst nach dem Urlaub dann Gespräche führen. Das ist sicherlich ein Vorteil für den BVB, dass er jetzt nicht irgendwie in den USA unterwegs ist, sondern wirklich dann auch Mitte Juli sind wir, ne? Genau, wieder aufschlagen wird, also zum Trainingsauftakt, man dann das ein oder andere Gespräch führen kann. Lars Ricken im Übrigen wird, glaube ich, bei zwei deutschen Spielen dabei sein, vor Ort in den USA, sofern ich nicht falsch informiert bin. Und dann je nach Ausgang oder wie weit die deutsche Mannschaft kommt, hat man da, glaube ich, schon genügend Zeit, dann auch wieder in Dortmund oder auch mal telefonisch, nicht nur mit Jorge Mendes, sondern eben auch mit Karim selbst, in die Gespräche zu gehen. Grundsätzlich ist Karim Adeyemi total glücklich in Dortmund, auch wenn das oft mal so anders verkauft wird. Auch die Loredana wird ja gerne woanders hinwechseln, seine Frau in eine Großstadt oder in eine Metropole. Ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Dortmund jetzt nicht der schönste Fleck auf Erden ist, aber da, wo die wohnen und wie die wohnen, lässt sich auch gut leben.
Es lässt sich aushalten, ja.
So, und in der Mannschaft zu sein, wo er Freunde hat, wo er Jungs hat, die gelbe Wand, der BVB, das kann er schon alles ganz gut einordnen. So. Und der BVB will grundsätzlich auch mit ihm verlängern. Klar ist, wenn man nicht zu einer Lösung kommt, dann muss er verkauft werden beim letzten Vertragsjahr und natürlich auch bei der Performance, die jetzt nicht so war, dass jeder Topclub sagt, jo, 50, 60, 70 bieten wir, ist es natürlich keine einfache Situation. Deswegen wird der BVB sich schon auch ein wenig strecken müssen. Ich glaube nicht, dass die Adeyemi-Seite die Forderung am Ende bekommen wird, die sie sich vorstellen. Wahrscheinlich werden sie sich irgendwo in der Mitte treffen und an der Lösung arbeiten. Und da bin ich tatsächlich gespannt, was am Ende rauskommt.
Pass auf, bevor wir jetzt den Bogen, da wollte ich gerade nochmal reingreifen, bevor wir den Bogen jetzt nochmal ganz weit weg von der WM machen.
Ja.
Wir werden mit Aufe Süd eine kurze Pause einlegen. Wenn irgendwas Dramatisches passiert, dann werden wir es bestimmt auch hinkriegen, eine Folge zwischendurch aufzuzeichnen. Das machen wir eigentlich immer so. Aber ihr müsst in dieser schönen Podcast-Welt nicht auf uns verzichten, denn wir werden bei Sky auch einen WM-Podcast haben, einen täglichen WM-Podcast, Wake Up World Cup. Da werdet ihr also dann auch mit Infos über die WM versorgt, auch von dir und von deinen Kollegen Kerry Hau und Florian Plettenberg aus den USA. Also, ne, Leute, wenn der Podcast aufpoppt bei euch, dann abonniert den, bewertet ihn, hört ihn, freuen wir uns sehr, versuchen euch da täglich so eine Dosis WM schon am Morgen zu liefern und da werdet ihr bestimmt viel Spaß haben.
Ja, sehr gut.
Mit uns.
Ach, kann ich gerade eben nochmal einhaken? Ja. Ich lese ja immer mal ganz gerne ein paar Kommentare durch, auch wenn man es vielleicht manchmal lassen sollte. Aber einer hat geschrieben, Werbung, obwohl man Premium zahlt, zum Kotzen. Da können wir einmal sagen, auf die Werbung haben wir keinen Einfluss, Jesko, ne? Ich weiß manchmal selbst gar nicht, was da kommt, ne?
Das ist bei Spotify, also wenn es jetzt um Spotify geht, ist tatsächlich so, dass Spotify das da einfach reindrückt. Und das nicht nur bei uns so, das ist bei allen so. Ja, also das ist auch bei vielen Podcasts, die ich höre bei Spotify, da ist das einfach so, dass da auch im Premium-Segment auch Werbung reinkommt. Aber die drückt halt Spotify rein. Genau.
Ja, genau. Da hat man keine Hand drauf. Und eins noch an Steffen. Steffen SG, ich hatte da letztens meine WM-Selfie-Geschichte von Katar 2022 erzählt, wo ich ein Foto mit dem echten Ronaldo machen wollte und das total verkackt habe. Und da schreibt der Steffen zum Thema Selfie, ich habe ebenfalls versaut, Und zwar war ich am 14.12.25 das erste Mal im Doppelpass und habe ein Foto mit dir, Patrick, gemacht. Und ich, Trottel, habe es 3 Tage später wieder gelöscht. Wie kann man denn ein Foto löschen und das erstmal nicht merken, Steffen?
Aber, hast du keine Cloud, Steffen? Was ist da los?
Echt so.
Mann.
Steffen, ist doch gar kein, Problem. Wenn wir uns irgendwo sehen, wo auch immer, sag Bescheid, dann machen wir gerne ein Foto. Und dann packen wir noch eine Autogrammkarte vom Jesko mit rein und dann läuft die Geschichte. So,
ja, das ist doch gut. Ich habe noch 500, glaube ich.
Ja.
Du, pass auf, wir gehen jetzt mal, weil wir haben wirklich...
Wie viel hattest du? 505 oder was?
Nee, 502.
502.
Ja. Ich habe nicht verloren.
Nee, ich habe noch keine. Ich will eine von dir. Okay. Kannst du mir mal geben. Die hänge ich mir da hinten hin.
Ja.
Da haben wir noch Platz.
Oh, die ist sehr klein. Da muss ich dir die auf Postergröße vergrößern.
So, ja.
Pass auf, wir gehen nochmal ganz kurz durch ein paar Themen, weil wir gleich noch mit unseren Thesen kommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir da ordentlich ein bisschen diskutieren. Wir machen mal einen etwas weiteren BVB-Blick, einmal nach Düsseldorf. Mir tut sehr leid, dass Fortuna abgestiegen ist.
Absolut.
Mit Sven Mislintat, der seit dem Winter dort die Geschicke gelenkt hat. Mit Markus Anfang, muss man klar sagen, voll daneben gegriffen hat als Trainer.
Ja.
Hat er reinstalliert? Ja, ne?
Ne, wollte ich gerade sagen. Es war nicht sein Trainer, er hat aber festgehalten.
Genau. Er hat ihn nicht installiert, er war ja schon früher für Daniel Thun geholt worden, hat aber an ihm festgehalten.
Hat an ihm festgehalten, das ist sicherlich was er sich ankreiden muss. Auch die Transfers, die er getätigt hat, die haben vielleicht nicht so die Initialzündung geweckt, wie er sich erhofft hat. Ich bin der Meinung, Alex Ende ist ein guter Trainer, mit dem du auch in der dritten Liga was aufbauen kannst.
Genau,
intern haben wir gehört, im Übrigen, Jesko, wollten sie in Düsseldorf auch auf der oberen Ebene Friedhelm Funkel haben als Retter. Und Sven Mislintat hatte sich mit Ende durchgesetzt und das wird ihm jetzt so ein bisschen aufs Brot geschmiert. Es ist, glaube ich, so ein Mittelding. Wir wissen alle, auch aufgrund der vorigen Station, dass Sven Mislintat kein einfacher Typ ist, insofern, als dass er für die Idee und für die Sache kämpft. Und wenn er das tut, dann auch mal unangenehm werden kann. So, das ist dann aber meist nicht persönlich, auch du kannst dich wunderbar mit dem streiten und diskutieren, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. So, und er wollte jetzt natürlich nach dem Abstieg der Fortuna, hat er selbst gesagt, ist er bereit gewesen, den Karren mit aus dem Dreck zu ziehen, aufzubauen. Er ist keiner, der abhaut. Hat ja auch, darf man nicht ganz vergessen, im Vergleich zu seinen Vorgängern, Alofs und Weber, die keine Drittliga-Verträge gegeben haben. Die er geholt hat, die haben sie am Ende gehabt. So, ne? Das heißt, so ein Mini-Gerüst, 7 bis 10 Spieler waren es dann am Ende, oder sind es gerade, die Drittliga-Verträge haben, die hatte er schon, er hätte mit angepackt. Am Ende gab es eine Analyse und in der Analyse hat man gemerkt, dass man auch teils zwischenmenschlich, aber auch in den Ideen nicht so wirklich weiterkommt. Und er hatte auch, Stichwort Trainingsgelände, Professionalisierung, Strukturisierung und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht sagen, da wird dreckige Wäsche gewaschen, aber es gibt in Düsseldorf schon auch Stimmen, die sagen, ja, Muster aus alten Stationen sind zu erkennen gewesen und hier und da. Da kann man sich natürlich auch einfach machen. Ich bin der Meinung, wenn du Sven Mislintat holst, dann weißt du auch, wen du dir da ins Boot holst. Einer mit einer Riesenexpertise, einer, der für seine Sache kämpft und da auch immer wieder aneckt. Und wenn du den holst, dann musst du das auch vielleicht ein bisschen zugestehen oder das im Vorfeld wissen. So, jetzt soll Samir Arabi kommen, der soll am Dienstag vorgestellt werden und hat dann nicht die einfache Aufgabe, die Fortuna mit aufzubauen. Aber Mislintat ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja, aber was halt auch zur Wahrheit gehört, wenn du dir seine letzte Station anguckst, dann war es halt tatsächlich immer ein ähnliches Muster, ob das dann in Düsseldorf auch so war oder nicht. Wobei in Düsseldorf tatsächlich auch, glaube ich, so die Dynamik in dieser Saison eine sehr komische war, gerade nach der Entlassung von Daniel Thun.
Ja, und dann haben wir einen Sebastian Haller. Wenn wir mal rübergehen nach Holland, nicht ganz so weit weg von Düsseldorf, ein paar Autokilometer weiter, ne? Da gibt's ein Elver-Drama.
Das Muster kennen wir auch.
Vorkam, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, das Muster kennen wir auch. Hat also tatsächlich gegen Ajax im Spiel für Utrecht einen Elver verballert. Utrecht wäre in den Europapokal eingezogen.
Playoff-Finale zur Conference League sozusagen.
Genau. Ja, und also... Was ich mich da auch frage, wenn du auf die Statistik guckst, der hat halt in dieser Saison in, glaube ich, 25 Spielen ein Tor gemacht. Mhm. Sebastian Haller, lass ich den dann den Elfmeter schießen? Ist natürlich auch so, finde ich, kann man auch mal kritisch hinterfragen. Tut mir sehr leid.
Ja gut, ist immer die Frage, ne? Er ist wahrscheinlich ein Führungsspieler, hat viel erlebt und wenn er derjenige ist, der sagt, ey Leute, ich schieß den, sagst du wahrscheinlich auch nicht als Trainer, schießt den nicht. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar jüngere Spieler, die davon rennen oder so, ne? Aber es ist halt bitter, weil wir alle zurückdenken. Wir müssen
auch noch einen anderen Führungsspieler finden, der vielleicht auch in der Saison mehr als ein Tor geschossen hat. Und auch insgesamt besser spielt. Für Haller tut mir echt extrem leid.
Wir alle an den Mai 2023 zurückdenken, ne?
Ja, Ja. Richtig. Ja, das ist natürlich schon, ja, für ihn tut's mir leid. Einfach.
Ja.
Ja, und ganz interessant, Samuel Inácio, der wird für Italien debütieren. Und zwar nicht U19, nicht U20, nicht U21, sondern in der Nationalelf für Italien. Und das ist, wenn wir mal nur die Personalie oder das Alter von Inácio betrachten, ein Riesenschritt für Italien. Ja, weil die halt, die haben riesige strukturelle Probleme, dass sie einfach ihre Talente im Land nicht gefördert bekommen. Ne, dass die abgeschoben werden in die Serie B oder sonst wohin und sagen, wenn du 23, 24 bist, dann kannst du mal wiederkommen und dann gucken wir mal, ob du mal ein paar Einsatzminuten kriegst. Und das funktioniert so nicht. Ne? Und das zeigt halt jetzt auch ganz klar die Entwicklung der italienischen Nationalmannschaft.
Ja,
was habe ich so schön gehört? Der Silva von Man City hört ja auf, geht ja weg, der ist 31. Bernardo Silva, genau. Da habe ich irgendwo gelesen, Bernardo Silva 31, das sind 26 in Serie A Jahren. musste ich sehr schmunzeln, fand ich sehr witzig. Aber das zeigt auch so ein bisschen, natürlich humorvoll, aber zeigt so ein bisschen, was auch die Krux ist im italienischen Fußball, dass du einfach zu alt bist.
Ja, aber das ist auf jeden Fall schön, ne? Spiel gegen Luxemburg im Übrigen, habe ich eben mal nachgeschaut. Also die Italiener jetzt am 3. Juni gegen Luxemburg und gegen Griechenland, also nur Testspiele, weil sie ja tatsächlich nicht bei der WM dabei sind, gegen Bosnien es nicht geschafft. Im Übrigen interessant, Inácio könnte auch für Brasilien spielen. Sein Vater Pia, Ex-Profi auch, aus Neapel oder hat bei Neapel lange und viel gespielt. Der hat die brasilianische Staatsbürgerschaft. Deshalb könnte Samuele auch für die spielen. Jetzt erstmal für die Italiener. Ich weiß gar nicht genau, wie ist es mit der Regel Festspielen? Ich glaube, es ist bei Pflicht. Also ich glaube, wenn du,
das ist ganz komplex und das hat auch was mit dem Alter zu tun. Auch
es hat was mit dem Alter zu tun.
Unter 21 bist oder sowas.
Zwei Pflichtspiele, also jetzt ein Nations League-Spiel ist was anderes als ein Freundschaftsspiel, dann würdest du dich festspielen.
Ja.
Mo Dahoud hatte, glaube ich, zwei Spiele für Deutschland, aber nur in Testspielen und hätte dann Jahre später, glaube ich, dann für Syrien spielen können. Dann gibt es dann auch wieder eine gewisse Dekade oder nicht Dekade, aber so und so viele Jahre, die dazwischen sein müssen ohne Spiel. Ja, also auf jeden Fall gucken wir mal. Vielleicht ist Italien gar nicht mal so verkehrt als eine Nation, die so am Boden ist gerade und so ein junger, aufstrebender Mann wie Samuele da am Ende seine Minuten bekommt. Ja,
genau. Dann gucken wir ein bisschen weiter nach. Die Spurs sind nicht abgestiegen. Und da gab es ja schon mal das Gerücht, dass Sebastian Kehl da ein Kandidat sein könnte. Ist der einer, Patrick?
Er ist definitiv einer, ja. Es ist nicht nur ein Gerücht. Es ist so, dass Sebastian Kehl auch zu Gesprächen in London war. Es liegt jetzt schon einige Wochen zurück. Auch gute Gespräche geführt hat. So ist uns zu Ohren gekommen. Und die Engländer tatsächlich sehr überzeugt sind auch von ihm, von seiner Arbeit. Jetzt ist der Klassenerhalt fix. Kann mir vorstellen, dass jetzt zeitnah nochmal Gespräche geführt werden und er soll dann zusammen mit dem bisherigen Sportboss Lange die Geschicke dann leiten. Es ist noch kein Done-Deal oder noch nicht fix, aber es wird von den, wie sagt man, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass er das übernimmt. Ich finde es interessant. Also es ist ein Mega-Verein, es ist London, es ist sau viel Geld, es ist die Premier League.
Ja, sau viel Geld vor allem, ne? Da hast du, das ist ja fast Schlaraffenland, wenn du aus der Bundesliga kommst.
Ja, klar. So. Und auf der einen Seite würde ich ihm wahrscheinlich sagen, du, nach 24 Jahren BVB, mach eine Pause, atme durch, geh nicht wieder ins Hamsterrad. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Argumente zu sagen, es ist die Premier League bei einem der größten Vereine, der auch eine gewisse Tradition mitbringt. Also.
Vor allem, das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ja, geh nicht sofort wieder in den Job, nimm dir einen Moment. Ja. Aber wenn du zu lange raus bist, bist du halt auch nicht mehr so wirklich auf dem Schirm oft. Ne? Also so, es gibt halt auch andere auf dem Markt. Ne? Und wenn du da gerade in der Position bist, wo du auf dem Schirm bist, wo du auch was vorweisen kannst, wo du nicht sagen musst, vor 5 Jahren übrigens, da habe ich, oder vor 3 Jahren, da habe ich übrigens, ne? Ist das bei der Job Findung und vor allem bei dem Überzeugen dann schon auch ein Argument, ne, von daher.
Ja, aber so. Once in a lifetime wahrscheinlich, ne? Ja. Also deshalb.
Ja, bin ich sehr gespannt. Auf dem englischen Markt kennt er sich aus.
Ja, das kann man so sagen.
Ja.
Positiv wie negativ.
ich wünsche ihm da alles Gute und viel Glück.
Definitiv. Jo. Was machen wir? Machen wir kurz Transfers?
Mach
gehen wir auf unsere Thesen ein.
Nee, mach kurz Transfers. Was ist mit Sancho? Das machen wir gleich bei den Thesen.
Haben wir das bei den Thesen drin? Ne? Ja, haben wir. Ja, genau, haben wir drin. Kommen wir gleich zu. erstmal zwei Namen, die auf die wir immer angesprochen werden. Im Übrigen war bei der Nagelsmann-Kaderbekanntgabe in Frankfurt eine Schule aus Geilenkirchen dabei. Und zwei Jungs hatten nichts Besseres vor aus der Schulklasse, als mich zu fragen nach Transfers und nach dem BVB, anstatt einfach hinzugehen zum Nagelsmann und ein Selfie mit dem zu machen. Also den hat so unter den Nägeln gebrannt, Infos aus erster Hand zu bekommen. Oder was heißt erste Hand? Ich bin ja nicht die erste Hand, aber zumindest ab und an mal informiert.
Erste Transferhand bist du,
ja,
Patrick.
Ja,
du bist
ja
die erste Transferhand.
Naja, danke. Aber das ist immer auch wichtig zu sagen. Wir sind nie dabei bei den Verhandlungen. Wir können nur so nah wie möglich irgendwie versuchen, an Infos zu kommen. Aber wir sind nie dabei, deswegen, das schränke ich auch immer ein. Ne? Diego Moreira und Carrezas, das sind zum Beispiel zwei Namen, die uns immer wieder zugeworfen werden. Was ist da? Carrezas, der schon auch als Brandt-Nachfolger gilt oder gelte, und ein Moreira, der bei Straßburg unter Vertrag ist und vor allen Dingen auf den Flügeln zu Hause ist, aber auch Wingback spielen kann, was ihn so interessant macht. Bei beiden, müssen wir aktuell sagen, ist die Spur kalt. Nicht, weil der BVB sie nicht interessant findet, sondern weil einfach das Gesamtpaket bei beiden schlichtweg zu hoch ist für den Moment. So, Carrezas, das haben wir schon mal gesagt, Genk will da eine Rekordablöse von über 35 Millionen haben. Bei Moreira ist es sogar so, dass die Blue Co. Group, im Übrigen Behrad Ekbali, der Besitzer von Chelsea, der auch als Partnerverein Straßburg hat, fordert da eine Summe von über 40 Millionen Euro. Und bei Moreira, den finden sie richtig gut, sind sie aber so in der Analyse auch auf den Entschluss gekommen, er ist schon eher ein Flügelspieler, als dass er jetzt dieser ganz klassische Wingback ist.
Ja.
Und das führt sie dann dazu zu sagen, also intern sagen sie schon, beides super spannende Spieler, aber 35, 40 Millionen garantiert uns das dann auf sofort auch den Erfolg. Und das ist das, was wir hier auch immer diskutieren. Ja. Wahrscheinlich muss der BVB irgendwann, um den Step zu machen, die Schatulle ein bisschen mehr öffnen. Aber irgendwo ist auch ein Risiko dabei. Und deshalb wägen sie ab, hin und her. Wir haben es ja schon mal gesagt, eher so 12, 13, 14, 15 Millionen Transfers als diese der Größenordnung mutig sein. So, beide spannende Spieler, aber aktuell eher kalt.
Carrezas ist halt auch brutal jung, ne? Der ist ja 18.
Ja, ja.
Das darf man nicht vergessen. Und Moreira, da habe ich mir ja auch genau das Profil angeschaut, als die Gerüchte aufkamen, und habe auch gedacht, interessanter Spieler, passt für mich aber eigentlich nicht ins Profil. Ja, der kann Schienenspieler spielen, aber das kann Maxi Bayer auch. Und da sehe ich, weiß ich nicht, ob der wirklich für das Geld ein Upgrade ist. Mhm. Und für einen offensiven Außen haben wir ja offensichtlich keine große Verwendung bei Borussia Dortmund.
Ja, und das ist das Thema. Hört gerne in die andere Folge rein von letzter Woche, wo wir gesagt haben, dass der BVB auch unter Kovac zu dem Entschluss gekommen ist, bei dem System mit der Dreierkette erstmal zu bleiben.
Stabilität erhalten, genau.
So, deshalb zwei Namen, die wir nie ganz zumachen können, aber aktuell sagen, die Spur ist kälter. Und dann haben wir ganz interessant Samuel Martinez, da haben wir im Podcast und auch schon im Transfer-Update vermeldet, dass der BVB den unbedingt verpflichten möchte und der Hochdruck dran arbeitet. Ja. Kolumbianer, 17 Jahre jung, von Nacional. Der geht aber nach Liverpool. Und das ist tatsächlich eine Transferpleite für den BVB. Das muss man so sagen, denn sie hatten eigentlich schon einen Deal nach unseren Infos. Sie waren sich mit dem Spieler einig über einen Langzeitvertrag, Gehalt. Sie haben mit dem Verein verhandelt. Die Ablöse war relativ gering, mit 800.000 Euro umgerechnet, 1 Million Dollar. Am Ende hat aber Liverpool das Rennen gemacht. Und da ging es dann auch um Faktoren wie Commission, Signing Fee, Handgeld, mögliche Weiterverkaufsbeteiligung, die auch Nacional haben wollte, der BVB dann nicht so richtig bereit gewesen sein soll, dem in dieser Höhe zuzusichern. Ist dann oft auch intern dann so, da erreichen uns auch viele, viele Geschichten, nicht nur aus Südamerika, auch aus Dortmund, ist ja schnell Fingerpointing, wer ist jetzt schuld daran, dass ein Transfer platzt? Da wird dann zum Beispiel mit dem Finger auf Simon Rödder gezeigt, der Verhandlungschef von Lars Ricken, den sich Lars Ricken an die Seite geholt hat, um Verhandlungen auch mit zu leiten. Wichtig an der Stelle zu sagen, Lars Ricken und Ole Boog haben immer die Gesamtverantwortung. Genau. Also es ist
aber die Strategie, dann zu sagen, da ist Rödder schon auch sehr maßgeblich. Ne? Also wie geht man in so eine Verhandlung mit einem Spieler in dieser Situation, bei diesen Vereinen, bei diesen Angeboten?
Ja. Ja, und da sind sie am Ende nicht auf einen Nenner gekommen. Der BVB hat wohl auch mit der Perspektive gelockt, früh Profi-Einsätze zu bekommen. kann er erst nächstes Jahr dann oder hätte nächstes Jahr erst zum BVB stoßen können, wenn er dann 18 wird. Und das hat am Ende nicht so wirklich ausgereicht. Und jetzt ist es schon insofern eine Pleite, als dass die Reds das, die Liverpool, das Rennen gemacht hat, die eigentlich auf dem Gebiet jetzt nicht die Mega-Experten sind, weil ich finde jetzt nicht, dass in Liverpool jetzt die Top-Talente mega durch die Decke gehen. Deshalb ist das schon irgendwo ärgerlich für den BVB. Intern stellen sie sich aber hin und stellen sich auch vor Simon Rödder und sagen ganz klar, wir haben dann die Verantwortung, und der BVB wertet das sogar als Zeichen der Stärke, dass sie da nicht in den Verhandlungen alles mitmachen, auch von Seite von National und so weiter und so fort. Es ist nur, und das ist halt so interessant, wie wir es gehört haben, ist dieser Deal an einer verhältnismäßig geringen Summe gescheitert. Rund 500.000 Euro im Gesamtpaket. Das hat dann am Ende gefehlt, um das Paket dann komplett zuzumachen. Wie gesagt, 800.000 Euro Ablöse, das Gehalt, wie es bei einem Jugendspieler oft ist, mit 250.000 im Jahr recht gering, was dann die nächsten Jahre gestaffelt natürlich steigen kann, auch gekoppelt an Einsätze, an Profieinsätze und so weiter und so fort. Aber das ist halt ärgerlich. So, sie haben zwar jetzt mit einem Lärmer auch auf einer offensiven Position ein Talent jetzt, was im Sommer dazustößt, was wirklich verheißungsvoll ist. Aber das ist ärgerlich. So, und da hat der BVB gerade auch Prinzipien, eine neue Strategie vielleicht entwickelt, dass sie nicht alles mitmachen, nicht überall mitgehen, dass sie auch natürlich einen sehr aufgeblähten Kader haben über die letzten Jahre hinweg, weil sie dann auch viele Spielchen vielleicht mitgemacht haben. Und da haben sie jetzt oder entwickeln sie gerade ihre Prinzipien, dass sie nicht alles machen. Aber intern ist das, es wird nach außen vielleicht ein bisschen entspannter verkauft, aber das ist intern schon ein Thema, was sie beschäftigt, weil sie den Jungen eigentlich sehr gerne haben wollen. Samuel Martinez.
Tja.
So ist es.
So ist es. Ja. Mal bist du der Baum.
Mal bist du was?
Der Hund. Mal bist du der Baum. Hund. Mal bist du der Hund. Genau.
Ja, stimmt.
So, kannst du dir aussuchen. Gut.
Ich bin lieber der Baum. So ein schöner, absolut. Ein schöner Baum.
Schöner Baum. Ja, obwohl so ein Hund, ich habe da ja auch ein Herz für, muss ich sagen.
Ja, klar. Ja, Logo. Ja. Wie geht's, Lucy? So. Alles gut?
Ja, mir geht's sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut. Komm, lass uns die Thesen einfach weitermachen, oder, würde ich sagen.
Genau. Ich präsentiere These 1. Schlotterbeck geht noch in diesem Sommer zu Real Madrid.
Haust du dir auch die Thesen, die 10 Thesen des BVB?
Oh,
Martin Luther.
Mit Kirchendingen müssen wir hier vorsichtig sein.
Ja?
Ja.
Ist das so? Okay. Ja. Sind wir.
Erzähl ich mal.
Unsere Religion ist doch der BVB, oder?
Der Fußball, sagen wir, der Fußball. Also, geht Schlotterbeck zu Real Madrid? Wie gesagt, mal ganz kurz vorweggeschoben. Nicht, dass ihr sagt, der Jesko hat aber gesagt oder der Patrick hat aber gesagt, wir hauen mal diese These raus und diskutieren die einfach.
Ja. Genau. So nach dem Motto, richtig oder falsch.
Genau, ich finde es schwer, Real gerade einzuschätzen, um zu wissen, was will Mourinho. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, ne? Mourinho bei Real. Ich will nicht sagen entsetzt, aber ich kann verstehen, warum man den jetzt holt, weil du einfach diesen Sauhaufen irgendwie in den Griff bekommen musst.
Ja,
und das ist der Hauptgrund. Brauchst du jetzt so einen Fatty, der die alle am Ohr über den Trainingsplatz ziehen kann und die auch nichts sagen können. Aber trotzdem ist das für mich ein absoluter Rückschritt. Also dieser Verein ist für mich so rückschrittlich, Real Madrid. Die haben so viele Fehler auch aus der Vergangenheit einfach wiederholt. Und du hast mit Paris Saint-Germain gerade einfach ein Beispiel, das diese Fehler auch alle gemacht hat. Mhm. Und dann irgendwann mal zu sich gekommen ist und gesagt hat, okay, wir machen es jetzt mal anders. Und zack, hast du wieder einen Riesenerfolg. Ne? Also das ist Wahnsinn.
Ja. Aber gut. Aber geht er jetzt hin, ist die Frage. Übrigens, krass, Mourinho in Berlin im Pokalfinale gesichtet.
Ja.
Hat sich Bayern gegen Stuttgart angeguckt.
Angeblich hier den Ollis, ne?
Unter anderem, hat aber sehr schnell vom Uli Hoeneß eine Absage kassiert.
Der hat ihm noch eine SMS geschrieben wahrscheinlich.
Ja.
No Oli say for you.
Das ist interessant, denn Aki Watzke und José Mourinho sind tatsächlich gut befreundet. Wir erinnern uns alle ein bisschen länger zurück, war es die Trolley-Arena oder die Playmobil-Arena, als ein gewisser José Mourinho in Greuther Fürth beim Auswärtsspiel der Dortmund einmal auf der Tribüne war und das Spiel geguckt hat, weil er mit Aki Watzke gut befreundet ist. Also eine verrückte Geschichte, haben beide immer noch einen regen Austausch.
Playmobil-Stadion heißt es, glaube ich, oder? Oder hieß es?
Ja, mittlerweile nicht mehr. Es gab mal die Trolley-Arena, glaube ich, und das Playmobil-Stadion und... Ja, ich weiß es gar nicht, wie es heute heißt. Müssen wir mal nachgucken. Die Fürther.
Ich hatte von Playmobil immer nur den Zirkus.
Den Zirkus.
Und das, ich hatte auch das Piratenschiff.
Ich, Ich war eher der Lego-Mann, deswegen steht hier auch der WM-Pokal aus Lego. Ich habe ihn fast fertig übrigens, weil man sieht, fast ist er fertig gebaut. Hatte ich immer nur bei mir. Nee, aber das ist interessant, Schlotterbeck, weil es gibt diese WM-Klausel, da haben wir auch schon drüber berichtet, dass er den BVB für eine gewisse Summe, also dass er die WM theoretisch noch nutzen kann, um sich ins Schaufenster zu spielen. Bezweifle es, ob sie einen Verein zieht, selbst bei einer guten Leistung, weil sagen wir roundabout 50 Millionen, 60 Millionen, wir wissen nicht genau, wo sie liegt, die Klausel, die müsste ein Verein auch erstmal ziehen und jetzt in diesem Sommer ist ja auch kein Verein ohne Klausel gekommen und hat irgendwas hingelegt, was den BVB vielleicht dazu bewegt hat, zu handeln. Klar, er kann sich durch eine gute WM nochmal komplett ein Schaufenster spielen. Real will mit Toni Rüdiger nochmal um ein weiteres Jahr verlängern. Das könnte passieren, aber David Alaba geht. Das heißt, da wird grundsätzlich schon eine Planstelle frei mit Dean Huijsen, der übrigens, oder Hausen, der auch in Dortmund mal ein Kandidat war, haben sie da auch ein junges Talent, der auch schon einige Spiele gemacht hat. Schlotterbeck bleibt da sicherlich ein Kandidat. Ich glaube, dass wir auch während der WM, und das bringt nochmal diese Klausel mit sich, dann auch immer links und rechts Geschichten bekommen und das ein Thema bleibt. Wie wir es hören, ist auch die Schlotterbeck-Seite im Austausch mit Real und das gehört sich auch, weil der Berater seinen Job macht. Aber boah, schwer zu sagen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich glaube, dass der in Dortmund bleibt.
Ich habe auch das Gefühl, dass er in Dortmund bleibt.
Ja. So. Und was wäre das auch für ein Zeichen? Mit riesen Tamtam da verlängern und dann den erstbesten Ausweg nehmen. Nicht falsch verstehen, Real ist nicht der erstbeste Ausweg. Es ist immer noch Real Madrid, der größte Verein der Welt. Aber natürlich gerade auch in einer sehr schwierigen Phase. Deswegen weiß ich nicht, ob das die beste Wahl ist, da jetzt gerade hinzugehen. Machen wir den zweiten Punkt. Ole Boog findet den nächsten Haaland. Ist ja ein bisschen der Auftrag, ne? Mutig sein, kreativ sein.
Ja, aber Haaland war ja auch nicht auch damals eigentlich
war kein Unbekannter.
Kein Unbekannter mit einem sehr überschaubaren Risiko, der gerade für Salzburg die Champions League auseinandergeschossen hatte. Das war für mich jetzt kein großes Risiko, Erling Haaland zu holen.
Ja. Sagen wir beide nein?
Ich sag nein, weil den Haaland, den sehe ich momentan auch gar nicht. Ich sehe nicht diesen und also du müsstest ja dann auch schon einen Stürmer haben, der auch schon mal was gezeigt hat, dass er es kann und den sehe ich aktuell einfach nicht. Fisnik Aslani wäre für mich jetzt auf jeden Fall nicht der nächste Haaland.
Nee, vor allen Dingen wäre der nochmal 10 Millionen Euro teurer, als es Haaland damals gekostet hat, ganz klar. Ja, das wird interessant, weil das natürlich, zu der These kommen wir gleich auch nochmal, weil das natürlich auch ein wenig davon abhängt. Ja, die ziehe ich vor. Genau. Ja,
also, wir ziehen die These vor und zwar
Frustabgang von Girassi.
Genau.
Was sagst du?
Ich weiß gar nicht, ob das so ein Frustabgang dann wirklich ist, sondern einfach, dass der nochmal woanders noch einen besseren Vertrag bekommt und sagt, dann gehe ich halt dahin. Also, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit seiner Situation.
Ja, genau, das ist es. Er ist schon nicht happy mit der Spielart unter dem Trainer, auch wenn er zum Trainer an sich einen guten Draht hat und er ihn auch immer wieder geschützt hat und protected hat, aber oh Gott, jetzt fange ich auch schon an, hier protected und geschützt ins Denglische umzuswitchen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, so, deshalb haben wir es mal Frustabgang genannt, weil er vielleicht nicht ganz so happy war mit dem Ausklang. Auch nochmal letztens drüber gesprochen, über das Interview, was er nach der Saison gegeben hat. Wir haben eigentlich nichts zu feiern gehabt. Wir sind aus beiden Pokalwettbewerben früh raus.
Hat er ja recht. Also, da bin ich ja voll bei ihm, ne? Aber dann zu sagen, okay, dann hau ich ab, das wäre dann für mich die falsche Conclusio da draus, ne? Das heißt eigentlich, ich will helfen, es besser zu machen, weil auch er hat in vielen Phasen dieser Saison, auch wenn er am Ende wieder Topscorer war, nicht viel geleistet, ne? Nehmen wir mal den Herbst, wo er über Wochen überhaupt kein Tor getroffen hat, ne? Und auch am Ende, wenn er getroffen hat, okay, aber auch viele sehr, sehr durchschnittliche Spiele geleistet hat. Ich glaube, dass er geht. Also das glaube ich ja. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich ein Frustabgang ist, aber ich glaube schon, dass er den Verein verlassen wird.
Ja, das wird wirklich interessant, weil gerade so die Vereine Juve oder auch Milan, die ihn mit auf dem Zettel haben, die spielen nicht in der Champions League. Serhou Guirassy war für den Ballon d'Or nominiert, kürzlich erst, also oder in der Vorsaison, der hat
wo
grundsätzlich
er Topscorer
schon auch
der Champions League war, ne?
Ja, genau. So, das heißt, das ist schon auch sein Wettbewerb, ne? Und der hatte auch eine unglaubliche Quote. Deshalb sollte das schon auch bei einem Verein, der, wenn dann Interesse hat, auch die Basis sein, dass der in der Champions League spielt. Oder er macht nochmal was ganz anderes und sagt, Leute, ich mache gar nichts mehr. Ich mache mir richtig die Tasche voll und gehe zu Al-Ahli oder zu...
ne? Aber was so. Ich mich immer frage, es wird ja oft da so ein türkischer Club genannt. Ich glaube, Fenerbahçe ist es mal. Ja. Ne? Ja. Fener. Ist das dann wirklich das Upgrade?
Nee. Also ich finde, wie sagt man es am besten? Also was in, du siehst es an Osimhen, ne? Gala ist jetzt natürlich auch Gala. Ich finde, dass die nochmal auch in der Seriosität auch nochmal einen Step nach oben gemacht haben, dass das nicht mehr so hier, ne, wir haben ja so oft mal so ein bisschen großkotzig gesagt, ja, türkische Liga und dann kriegst du dein Gehalt zu spät und Fußball ist auch nicht so doll, aber so die ersten 3-4, das ist schon auch ein Top-Niveau. Und das ist auch, wenn du gerade zu Gala guckst, das ist schon auch ein Verein, der international wirklich jetzt ein Wörtchen mitredet und die viel investieren, die das Trainingsgelände komplett umbauen. Fenner sicherlich nochmal einen Step drunter, auch wenn das natürlich die Fenner-Fans nicht so ganz hören, jetzt gerade in der Entwicklung. Jetzt kriege ich hier etliche Anrufe. Ich muss mich manchmal hier auf den Mondmodus schalten. So, unsere geliebte Redaktion. Was wollen die wieder, Jasko? Da muss ich gleich mal zurückrufen. Du kennst das. Ja. Was man aber bei Osimhen sieht, als Stürmer, der sich voll committet, der Tore erzielt, du kriegst den roten Teppich ausgelegt. Egal, wo du bist, egal, wo du hinläufst. Die Fans lieben dich. Die Leute liegen
solange,
dir zu Füßen.
Solange, wie du funktionierst, ne? Wenn du nicht mehr
solange, funktionierst. Solange, wie du funktionierst. So, klar.
Ist das dann auch schon mal ein bisschen anders.
Genau. So, aber ich würde jetzt von meinem Gefühl her sagen, sorry an alle Fenner-Fans, aber sehe ich jetzt nicht als Upgrade oder sehe ich jetzt nicht als ich liebe Istanbul, ich finde die Stadt geil, ich finde die Liga geil.
Auch tolle Vereine, darum geht's gar nicht. Ne?
Absolut.
Sondern so, es geht halt wirklich nur aus der Situation, wenn Serhou Guirassy sagt, ich möchte mich nochmal verbessern, ist dann der Schritt in die türkische Liga, die in den ersten 3-4 Mannschaften sicherlich ein sehr gutes Niveau hat. Aber dann muss man die ehrliche Frage stellen, wie ist das Niveau der türkischen Liga? Welche Möglichkeiten hast du da?
Ja.
Trotzdem glaube ich, dass er geht. Das sagt mir, also so, das interpretiere ich so ein bisschen aus dem, was ich von ihm jetzt erlebt habe, raus.
Dortmunder wollen es ja eigentlich nicht, haben es auch nochmal hinterlegt, auch nochmal betont, dass sie ihn behalten wollen.
Ja klar, du hast einen Schirmer, der dir eine zweistellige Trefferquote in der Bundesliga garantiert. Mhm. Das ist dann eben auch ein Zahlenspiel. Am Ende musst du dir auch Durchschnittswerte anschauen. Mhm. Und wenn du einen Stürmer abgibst, der dir eine zweistellige Trefferquote garantiert, dann musst du zwar einen anderen finden, der dir die auch garantiert. Und dann wird's teuer.
Aslani haben wir eben angesprochen, Nicolò Tresoldi wäre ein möglicher Kandidat, der in Brügge, der übrigens auch, hat Nagelsmann gesagt, sehr knappe Entscheidung, sogar fast auf dem WM-Zug noch aufgesprungen wäre.
Ja. Jetzt nochmal 3 Tore für Brügge gemacht. Ne? Also
der ist super Quote.
Richtig abgegangen, ja. Aber definitiv. Auch der ist noch jung. Ne? Auch der, da hoffe ich halt immer gerade bei so Spielern, die, schön, noch ein ganz kurzer Ausflug dahin, die halt auch für mehrere Länder spielen könnten, dass die dann eben auch mal noch ein Jahr Geduld haben. Ja. Mhm. Wobei jetzt natürlich auch für Italien spielen auch keine schlechte Alternative wäre, ne? Aber du siehst ja, wo der italienische Fußball aktuell steht, ne? Kannst natürlich auch sagen, okay, da wird es leichter sein, reinzukommen. Mhm. Aber
ich finde ja eh so Nationalmannschaft, das muss eine Sache von Stolz, von Ehre sein, vielleicht auch in die Familie reinhören, wer in der Familie, Oma, Mutter, Vater fühlt das vielleicht mehr wenn du für das eine Land aufläufst und auch du selbst. Da sehe ich es anders als beim Verein. Da würde ich, glaube ich, nie sagen, ja gut, aber da werde ich Weltmeister und da nicht. Da würde ich echt so nach der eigenen Emotion gehen. So wie es bei Julian Riasson ist. Der kann doch auch für 2 spielen, oder? Kann er für USA
Nein, nicht mehr. Aber er hätte.
Ja, aber theoretisch hätte.
Können. Hätte er für die USA spielen können, genau.
So, was haben wir da für eine These?
Oh, lies vor.
Riasson kehrt als letzter WM-Fahrer zurück nach Dortmund.
Ja.
Ist ja mein Geheimtipp, ne, Norwegen. Also nicht auf dem WM-Titel, aber...
Ja, aber als die Turnierüberraschung.
Das, das ist Belgien sozusagen. Ja, aber diesmal tritt's ein, also nicht wie bei den Belgiern.
So. Die haben, die Belgier sind nie wirkllich dann auch nie wirklich so richtig weit gekommen. Ne?
Aber, immer der Turnierfavorit gewesen von jedem und haben es nie gerissen. Wir können einmal gucken, Norwegen spielt mit dem Irak, Senegal und Frankreich in einer Gruppe. Senegal, Frankreich ist natürlich echt stark.
Ja.
Die ersten 3 kommen weiter, ne? Das ist ja ein bisschen verwässert, deswegen werden sie da sicherlich weiterkommen.
Ja.
Ich finde schon, dass sie eine gute Mannschaft haben, ne?
Total gut.
Ödegaard, Sörloth hinten drin, Nusa, Riasson, also Berg und Berger im zentralen Mittelfeld, also schon gut.
Ja, absolut. Also viel Niveau da rumlaufen, wenn du daraus eine gute Gruppe zusammenkriegst. Die haben übrigens auch ein fantastisches Nominierungsvideo gehabt.
Ja,
richtig,
stimmt.
Cineastisch produziert, das war richtig gut. Ja, da
stimmt es, der König hat den Ríason vorgelesen?
Ah, das weiß ich gar nicht genau.
Ja?
Aber es waren halt Fans teilweise, die irgendwie Trikots anhatten oder irgendwo auf einem Boot war dann der Name irgendwo drauf. Und das war richtig, geil. Richtig cool gemacht. Also es lohnt sich, das mal anzuschauen.
Übrigens Beatles, waren es die Beatles? Das Video von England, von Three Lines, war auch sensationell gut. Ja. Guck gerade eben mal, irgendwo hatte ich das doch gelesen. Ja, royales Video. König verkündet WM-Ticket für BVB-Star. Die Zeitung mit den vier Buchstaben. Unsere Bildkollegen haben das berichtet. Ja, das Harald der Fünfte, kein geringerer als Harald der Fünfte, in einem emotionalen Clip den Namen Julian Ríason vorgelesen hat.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, starke Mannschaft. Bin ich sehr gespannt. Ja.
Da bin ich auch gespannt. So, dann haben wir ein Thema, das haben wir oft diskutiert. Im Winter haben wir eine Trainerdiskussion. Was glaubst du?
Das kommt halt, das ist schwer abzusehen. Es kommt halt jetzt wirklich auf die nächste Entwicklung an und wie viel Angriffsfläche es dann tatsächlich noch gibt, wenn Nico es schafft, einen Schritt weiter noch zu gehen. Ja, aus dieser puren Konstanz in der Defensive zu einem etwas ausgeglichenen Spiel, sowohl in der Offensive auch, dann glaube ich nicht an die Trainerdiskussion. Mhm. Wenn das nicht gelingt, wenn es dann doch sehr stur bei einer sehr defensiven Taktik bleibt und defensiven Ausrichtung, ja, dann kommt es halt immer so ein bisschen auf die Ergebnisse drauf an. Ne? Das ist wie in der vergangenen Saison. Da hat er auch viele knappe Spiele in der Hinrunde einfach gewonnen und somit auch jeder Diskussion mehr oder weniger die Grundlage genommen. Wenn du dann aber plötzlich nicht mehr dieses Spielglück hast und diese Spiele nicht gewinnst, dann kommt halt viel schneller
halt
deine Dynamik dran.
Aus.
Das Problem ist halt, diese Diskussion schwelt halt die ganze Zeit unter der Oberfläche. Und manchmal.
Das macht es irgendwo auch gefährlich.
Ist wie bei so einem Geysir, ne? Wie so bei so einem Geysir. Dann gibt es mal wieder einen kurzen Ausschlag nach oben, dann fällt es aber auch wieder in sich zusammen und brodelt und brodelt und brodelt. Das ist jetzt erst nur eine Feststellung. Ne? Das kann man halten, wie man möchte. Ich will das nicht ausschließen.
Ja.
Ich will das nicht ausschließen. Vielleicht sogar früher. Es kommt wirklich auch auf die Performance drauf an.
Absolut.
Aber meine These ist ja, Nico hat sie über sensationell in die Champions League geführt, hat sie in der vergangenen Saison super stabilisiert. Ich finde, in der vergangenen Saison hätte es schon einen Schritt geben müssen. Noch zu mehr besserem Fußball, dominanteren Fußball, gerade gegen bessere Teams, ist es sehr auffällig gewesen, dass du Probleme hast. Auch in der defensiven Stabilität übrigens. Du musst jetzt diesen Schritt weitergehen. Und er hat es 100% verdient, das Vertrauen zu bekommen, diesen Schritt mit der Mannschaft zu gehen. Ob es dann funktioniert, das werden wir wahrscheinlich im Oktober wissen.
Ich wollte gerade eben mal was gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier...
Winterbeginn ist Ende Dezember übrigens. Also
Ja. Ja. Ja.
Nur mal als Definition von Winter.
Ich finde es jetzt, glaube ich, nicht. Ich will nicht sagen, dass ich Parallelen erkenne, aber ich blick mal zurück, als der BVB unter Edin Terzic auch ins Champions League Finale kam und fast deutscher Meister und so weiter und so fort.
Da hattest du schon im September eine Trainerdiskussion.
Da hattest du recht früh eine Trainerdiskussion und ich weiß gar nicht mehr, ob ich das Spiel im Kopf habe, aber ich glaube, es war Heidenheim, es war Darmstadt und weiß ich gar nicht mehr. Es waren irgendwie drei Spiele, wo du zwei Remis und einen Sieg und da fing es dann schon an, dass alle im Verein meinten, das kann doch nicht sein und woher rührt
das? Aber das war nicht die Champions League-Saison, ne?
War das eins davor sogar?
Eins davor, weil nach dem Champions League-Finale haben sie sich ja getrennt. Da ist ja Nuri gefallen.
Ach so, logisch, klar. Dann kam
ja
Mats Hummels Interview, dann kam Nuri. Ja, das war das davor.
Fast Meisterschaftsjahr.
Richtig, ja, genau. Richtig, so war das, genau. So. Und da hat man eigentlich geglaubt, jetzt Band mit den Fans und es läuft und hier. Und da fing es auch sehr früh an. Das heißt, es wird irre wichtig, mit welchen Siegen, mit welchen Erfolgen er in die Saison startet. Die Pokalwettbewerbe müssen besser werden. Und trotzdem, und das sagt ja hinter vorgehaltener Hand Niko Kovac auch, oder der Meinung soll er sein, der Kader sagt er mit seinem Trainerteam, gibt vielleicht aktuell auch nicht mehr her, um offensiveren und besseren Fußball zu spielen. Ich finde schon, dass du das besser auch umsetzen kannst. Gibt aber natürlich Baustellen, an denen justiert werden muss. Und da wird es dann interessant, wenn er einen echten Abräumer oder Sechser hat, der seit Axel Witzte gefühlt fehlt, wenn er einen Spielmacher à la Brandt hat, der dir vielleicht ein bisschen mehr Konstanz reinbringt, wenn du einen Adeyemi auf Spur bekommst, da dann wirklich zu gucken, dass du nicht nur durch Kombinationsfußball, aber auch durch vielleicht ein bisschen mehr wieder dem Flügelsystem versuchst, zum Erfolg zurückzukommen. Ich meine, du kannst ja auch das System mit der Dreierkette ein bisschen mehr als Flügel auch interpretieren und nicht so mit den ganz klassischen Wingbacks, die hinten hängen.
Ja, ja.
Also das wird echt interessant.
Weiter nach vorne schieben, ne?
Das ja.
Ist, wie Leverkusen ja. Es gemacht hat in der Meistersaison.
Ja. Ja. Ja, also das ihr merkt, wir hangeln uns ein bisschen an Thesen ab. Da gibt's am Ende keinen, das wird so kommen oder wird nicht so kommen. Genau. Ihr könnt da ja sicherlich auch mitdiskutieren, gerade auch vielleicht bei dem emotionalen Trainer-Thema, Kovac-Thema. Ja, wie es am Ende aussieht. Jetzt haben wir ein anderes emotionales Thema, Jesko.
Ja, wir haben eins übersprungen, aber da gehen wir nochmal zurück. Eins
übersprungen, ne?
Ja.
Ja, komm, wir machen das Emotionale zuerst.
Ja.
Jadon Sancho spielt mit der 10 wieder beim BVB.
Ach so, da springst du jetzt hin.
Ja, da springe ich jetzt gerade hin. Das andere habe ich mir noch markiert. Das machen wir gleich.
Ja.
Ich sag nein. Ich sag auch nein.
Oh, das ist jetzt ja. In diesem aber Moment geht die Zuhörerquote wahrscheinlich so runter.
Ja, jetzt schalten alle aus, schmeißen das Handy weg oder treten gegen das Auto.
Du merkst auch im Verein, dieses Thema Jadon Sancho ist natürlich ein emotionales, auch bei Verantwortlichen vom BVB, aber die Logik sagt einfach, dass der dich in dieser jetzigen Form nicht weiterbringt. Und du brauchst einfach jemanden, der dich jetzt weiterbringt.
Mhm. Ja, derzeit haben wir uns tatsächlich gestern nochmal umgehört, ist die Spur kalt, aktuell off der Deal. Wie gesagt, wenn er wirklich bis zum Schluss noch irgendwie auf dem Markt zur Verfügung steht und sich die Dinge irgendwie fügen, dann kann man das nie ausschließen. Aber derzeit kann ich es mir nicht vorstellen, dass er mit der 10 dann ab Sommer zum dritten Mal für den BVB auflaufen wird. Aber
die 7 ist besetzt durch Job.
Ja.
Die wird er auf jeden Fall nicht kriegen.
Ja, stimmt.
Vielleicht wird es am Ende eine andere Nummer, aber auch das, ich glaube einfach nicht, dass das Jadon Sancho zu Borussia Dortmund wechselt.
Ja, ich wollte gerade sagen, hängt euch da nicht an der Rückennummer auf, sondern es geht in der Gesamtthese, dass der Jadon zurückkommt. So, machen wir die These, haben wir eben schon mal angerissen in dem WM-Part, Kadernominierung. Felix Metscher wird die Überraschung der WM.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Überraschung wäre. Wie würdest du denn da Überraschung definieren?
Ja. Also ich find's interessant für die, wir gucken jedes BVB-Spiel, ne? Und auch ihr Fans, die hier uns hört, ihr seht jede Woche Felix Metscher. Wenn du jetzt in dem PK-Raum saßt, nenn jetzt keine Namen, aber bei vielen Reportern, da waren 100 an der Zahl und mehr da, die waren da schon teilweise überrascht, wie sehr der Nagelsmann von dem Metscher geschwärmt hat und kam dann haben gesagt, echt, spielt der so gut? Ist der so? Also, haben wir gar nicht so, ist der, weil die wahrscheinlich nicht so diesen ständigen Blick drauf haben. Und ja, ein Metscher ist jetzt nicht der sich ständig mit Toren und mit, der ist jetzt wahrscheinlich in den Sportshow-Highlights oder im Sportstudio am Samstagabend, ist der nicht ständig da, so, ne? Oder weil er sich nicht eben, ne? Aber es sind dann eben diese Momente, der vorletzte Pass, das Aufdrehen, das Spiel in die Hand nehmen.
Geschwindigkeit geben, defensives Ablaufen.
Exakt. Wo er auch nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, auch in der Defensivarbeit.
Was er ohne Ball macht, die Geschwindigkeit. Also mir hat mal irgendeiner erzählt, der Metscher wäre ja nicht so schnell, da habe ich aber auch höflich gelächelt und gedacht, okay.
Ja, wobei es bei ihm oft so wirkt. Ich komme da immer so auf dieses PSG-Spiel zurück in Paris, wo sie ausgeschieden sind. Da hat er eins der schlechtesten Spiele gemacht. Damals habe ich noch Noten vergeben.
Verloren haben sie.
Das war, glaube ich, bei Sport 1.
Verloren haben sie. Das war in der Gruppenphase.
Stimmt, es war in der Gruppenphase. Ja, ja. Doch, es war in der Gruppenphase. Hast recht, es war in der Gruppenphase. Hat er die Note 6, glaube ich, von mir bekommen, weil er an 2 Toren Begleitschutz geleitet hat und irgendwie nicht so richtig drauf ist. Und das wurde auch ganz knallhart angesprochen intern. Und ab da hat so ein bisschen Klick bei ihm gemacht. Ich sag insofern Überraschung, als dass vielleicht jetzt nicht jeder denkt, der sich täglich mit dem BVB beschäftigt, der Felix Metscher ist Stammspieler vielleicht sogar bei der Weltmeisterschaft. Das haben wir eben diskutiert.
Mich würde das überhaupt nicht überraschen. Ja, aber wie du richtig sagst, ne, uns wird's nicht überraschen, andere sind da vielleicht
schon.
Aber mir geht's ja mit anderen Spielern in anderen Vereinen auch so. Ja, ich sehe nicht täglich den FC Bayern. Ja. So, wenn ich ihn dann sehe, dann beobachte ich natürlich einzelne Spieler genauer. Mhm. Aber auch das ist ja dann keine konstante, keine konstante Beobachtung. Ne? So genau. Wie wir das mit Matcher haben.
Ja.
Der kann einer der Stars dieser WM werden.
100%. Ja. Kann dann, einer der Stars werden. Ich sag sogar, wird einer der Stars. Mhm. Ist dann die Frage, Nagelsmann will eher als einen klaren Sechser haben, Abräumer davor, einen Achter davor. Ist der Pavlovic der klare Sechser? Das ist ja eben angerissen. Hat der Matcher dann eher das Duell mit Goretzka? Ist ja auch ein Thema, Connections, Verbindungen, Bayern-Part aufbrechen, ja, nein. Aber der Matcher wird definitiv seine Anteile kriegen. Vielleicht nicht beim ersten Spiel gegen Curaçao Start sein, aber dann im zweiten wichtigen, dass er meist das Wichtigere ist. Da würde ich sogar fast sagen, ja, der wird die WM-Überraschung, auch wenn wir einschränken für uns, wäre es dann mit seinen Qualitäten keine WM-Überraschung. Ja. So, zwei haben wir noch,
Jesko. Jetzt machen wir noch Couto.
Achso, den Couto haben wir auch noch.
Ja, den sag ich ja, den haben wir vergessen.
Ach, den haben wir übersprungen.
Ja. Ach du Liebe. Weil wir zum Girassi gesprungen sind.
Ja, was haben wir da?
Jan Couto wird sich doch noch durchsetzen.
Nee, sag ich. Ich sag nee. Auch wenn der enorm viel Qualität hat, eigentlich, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie.
Matcht das nicht, ne?
Matcht das nicht so richtig. Ich glaube auch,
das liegt auch an Niko Kovac, der zu viel verlangt, gerade was so Aggressivität nach hinten angeht. Ich glaube, dadurch, das ist mein Gefühl, ist Couto völlig verunsichert, weil er halt eigentlich seine Qualität nach vorne sieht, auch auf dieser Schiene und dann gerne mal einen hat, der ihn hinten ein bisschen absichert. Mhm. Den hat er zwar, den darf er aber nicht nutzen, weil eben Nico sagt, nee, mein Freund, es geht für dich auch mit nach hinten. Mhm. Und deswegen glaube ich da auch nicht dran, dass unter dem Trainer Kovac der Spieler Couto nochmal seinen ganz großen Durchbruch haben wird.
Ja, hab da auch sehr meine Zweifel. Um ehrlich zu sein, 2 Tore, 3 Assists hatte er in 19 Einsätzen in der Bundesliga. Also man sieht, da steckt schon was drin in ihm. Mhm. Keine Frage, sonst hätten sie ihn damals auch nicht geholt. Ich hab da auch irgendwie meine Zweifel. Aber lass mich gerne eines Besseren belehren, ob das bei ihm noch klappt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Riasson nochmal so eine Outstanding Season spielt mit 15 Assists. Ich finde den solide, aber da brauchst du dann auch ein Backup, der hinten ran mit den Hufen scharrt. Aber ja. Du sagst nicht,
also das wäre vielleicht nicht die erste These. Dass Riasson dieses Niveau hält, wenn ich ehrlich bin. So, ja. Das ist schon so sein Stil. Aber es war halt insgesamt eine Saison, ne? Gefühl und Zahlen gehen ja da sehr weit auseinander. Ne? Mhm. Also die haben ja viel mehr gewonnen und Punkte geholt, als man, wenn man nur mal so aufs Gefühl hört, auch was man in Gesprächen hört, so erwartet hätte. Von daher kann es natürlich schon sein, dass dann gerade auch so Performer wie Julian Riasson sondern eben 5, 6 Assists weniger holen, was immer noch okay wäre, ne? Aber eben nicht so
performen. Dann haben wir was. Ja. Vielleicht hätten wir es auch anders formulieren können. Ich habe jetzt mal geschrieben, der BVB hat wieder Talente-Tafelsilber. Wir könnten es aber vielleicht sogar weiterdrehen und sagen, der BVB stellt in einem Spiel mit die jüngste Mannschaft in der ganzen Bundesliga-Saison. Ich weiß es nicht.
Ja,
was eigentlich nicht zu Niko Kovac passt.
Er sieht das anders. Aber so im Grunde wäre das etwas überraschend. Aber du hast recht. Na, wenn wir, Inacio ist ja fast Stammspieler geworden am Ende der Saison. Dann hast du einen Matisse Albert, der schon mal reinschnuppern dürfte. Aber, ja, ich glaube, vom Talent her sogar noch weiter ist als Inacio. Also,
da sagen nicht alle intern, dass der unglaublich ist und dass das größte Juwel ist, was wir im Verein haben. Also, Matisse Albert.
Genau.
Ja. Und das. Ja, wir haben Kaba, ne? Moussa Kaba auf der zentralen Mittelfeldposition, von dem sie auch ganz große Stücke halten. Luca Reggiani, der Profivertrag unterzeichnet, seine Spiele bekommen hat. Und Filippo Mane ist noch in der Hinterhand. Gadou, der ja auch noch jung ist. Pratsch und Lerma. Da bin ich auch gespannt. Bin ich auch gespannt, wie Pratsch dann am Ende sagt, wie man ihn wirklich ausspricht, wenn er dann in Dortmund ist.
Wird meine erste Frage sein. Sag doch mal, wie spricht man dich denn eigentlich wirklich aus?
Ja, aber da sieht man, der BVB, es hat lange gebraucht. Der BVB hat auch gute Ideen, auch mit Paul Schaffran und Thomas Broich. Du konntest Broich vorige Woche, glaube ich, sprechen. Ne? Genau. Mal kurzes Roundup, was haben die vor im Nachwuchs oder was hat er, was war so die Quintessenz?
Ja, also die Quintessenz ist schon, dass auch Thomas Broich das genauso sieht, dass sie da schon wahnsinnige Talente rumlaufen haben. Ne? Also das ist schon, das ist schon wild. Also ganz viel Talent, ganz viel, waren sehr stolz auf diesen Premier League International Cup, dass sie den gewonnen haben mit so einer mehr oder weniger zusammengewürfelten Mannschaft aus U19, U23. Das hat dann schon gezeigt, wie viel Talent da ist und wie viel Möglichkeiten da auch sind. Kommen noch einige hinten raus. Das wird wirklich, das wird sehr, sehr spannend, sehr interessant werden.
Ja. Und hinten raus haben wir eine These, Jesko, die ich mit Ja beantworte. Du liest sie vor.
Achso, ja, warte, Moment.
Ich oder ist die letzte, ne?
In der Recherche. Kannst du
mal. Wolltest du gucken? Wolltest du noch was zum Talente-Part? Wolltest du noch was recherchieren zum Talente-Part?
Ja, aber das.
Ah ja, okay, dann machen wir den weiter. Dann machen wir den erstmal fertig.
Ich bin jetzt nicht fertig mit der Recherche.
Achso, soll ich was überbrücken?
Ja, lass uns die letzte These machen. Ja, lass uns die These machen. Nee, ich glaube, ich finde es, also mich wundert das jetzt gerade. Das ist ja immer so, man glaubt ja, man ist unbeobachtet beim Podcast, aber ihr könnt jetzt alle sehen, wie ich hier die ganze Zeit auf meinen...
Das habe ich mich ja schon immer gefragt, ne? Wer wird Millionär? Günther Jauch ruft mich an, weil du da sitzt und als Sportjoker hast du mich. Kann ich da eigentlich in den 30 Sekunden mein Handy zücken oder ist da einer von RTL, der mir im Nacken sitzt? Wie läuft das ab?
Das weiß ich gar nicht.
Vielleicht kann das mal einer sagen, der schon mal war schon mal einer hier Telefonjoker von unseren.
Ich war schon mal Telefonjoker, ich bin nicht angerufen worden.
Wirklich jetzt?
Ja.
Und du musstest dir dann den Abend freihalten, oder was?
Ja.
Es ist ja nicht abends, es ist ja meist mittags die Aufzeichnung.
Bei wem war das denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendjemand hatte mich mal als Telefonjoker. Zum Thema Fußball und Filme war ich der Telefonjoker.
Boah, Filme würde ich dich sowas von anrufen. Boah.
Aber. Ja.
Fußball nicht, da hast du nicht so viel Ahnung, aber Filme würde ich dich voll an.
Ja, das stimmt.
Was ist jetzt? Hast du was geguckt, was du da recherchieren wolltest?
Ich wundert es gerade, dass ich das nicht finde. Ja? Ich finde es nicht. Ist egal.
Tja, wie im Abi. Ja. Findest den Spicker nicht, ey.
Ja, aber echt.
Mathe, PQ-Formel. Dann ist der weg.
Gott, krieg direkt Ausschlag.
So, sag mal die These, wo ich mit Ja beantworte, wie Marius Wolf sagen würde. Bitte?
Der BVB holt einen Titel.
Der BVB holt einen Titel. Und da sage ich sogar ja. Jetzt ist es an der Zeit. Der BVB wird DFB-Pokalsieger. Weil der BVB muss dieses Ding endlich mal holen. Weil wir uns das als Reporter verdient haben, auch mit schönen Schalten, um den Borsigplatz zu fahren. In erster Linie. Ich denke ja ganz an uns selbst.
Ja, weil der letzte, da war ich ja vor Ort, aber da war ja nichts.
Corona,
weiß ich
ne?
noch. Da war Corona, da haben aber trotzdem Fans nachts die Mannschaft mit einem durch eine Pyroallee zum Trainingsgelände fahren
lassen. Und Moda Hut und Erling Haaland haben aus dem Auto raus gefilmt, was sie eigentlich nicht machen durften, weil nämlich noch ab Einhaltung von Corona-Abständen, beim Feiern in der Fußballkabine oder in einem Mannschaftsbus, glaube ich,
Kram.
Das war eins der traurigsten Erlebnisse, um ehrlich zu sein, auch wenn es natürlich ein Pokal war, aber in dieses, ich werde nie vergessen, wie die mit dem Pokal die ganze Mannschaft in einem leeren Berliner Olympiastadion, wo übrigens Jadon Sancho und Erling Haaland die Matchwinner waren, dann in die Marathonkurve, die eigentlich voll mit BVB-Fans wären, gelaufen sind und so einen leeren Pokal hochhalten.
Das war wirklich schade. Das war nicht schön.
Deswegen glaube ich, da ist jetzt irgendwie Bayern, Stuttgart, Leverkusen, die Eintracht war es mal, Leipzig. BVB ist jetzt mal soweit. Tüten wir ein, das Ding, oder?
Ja, ich habe jetzt im Zuge des, ich suche hier immer noch, ne? Ich finde es einfach nicht.
Was willst du denn gucken?
Mir ist ein Name entfallen.
Und ein Spielername.
Aber ist nicht so wichtig. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe in den, da werden ja immer so die Historie, ne, wer war im Finale und wer, wenn du alleine von 2011 bis jetzt siehst, war der BVB ja da siebenmal irgendwie unter, nein, nicht siebenmal, aber vier oder fünfmal waren die da im Finale und waren dabei und haben das gewonnen und mal verloren. Und es ist schon irgendwie eine DFB-Pokal-Mannschaft. Und deswegen, da hätte ich tatsächlich auch Bock drauf, weil Berlin halt auch immer ein geiles Erlebnis ist.
Absolut, 100%. Du meinst nicht etwa Enzo Duarte von Luxemburg?
Nein.
Wahnsinn. Hey, ihr könnt mal schreiben, welchen Spieler Jesko suchen könnte, auch wenn wir auch nicht wissen, was er eigentlich gucken wollte. Oder wir lösen irgendwann auf. Jesko, wie geht's dir eigentlich weiter in dem Podcast? Jetzt sind wir über eine Stunde. Haben die wieder gut gefüllt?
Ja.
Mehr oder weniger gut gefüllt. War eine Saison, die trotz Babypause mit dir großen Spaß gemacht hat, haben wir ja schon mal gesagt.
Ja, wir machen jetzt eine kleine Pause. Ne? Mhm. Wir machen Bedarfspodcast. Das müsst ihr uns nachsehen, weil wir wirklich viel, gerade auch du, sehr, sehr viel zu tun haben. Ja,
auch mit dem Zeitunterschied und so. Ne?
Das mit dem Zeitunterschied, das ist dann schon wirklich schwierig. Ja, muss man ehrlich sagen, da dann also das auch geregelt für uns hinzubekommen. Es ist ja dann, muss man auch sagen, wir wollen natürlich, wenn wir Folgen machen, Mohamedou Hamzat.
Den habe ich gesucht.
Ja.
Mega, den. Ja. Der war ja schon im Adidas-Spot mit Job Bellingham und Waldemar Anton. Also
genau, also das ist, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Talenten. Der ist
sehr gut.
Ich
muss einmal sagen, wer das ist, weil den vielleicht nicht jeder kennt.
Ja, das ist einer dieser ganz jungen Burschen beim BVB, hat aber auch schon 15 ist er, hat aber auch schon in der Youth League gespielt für Borussia Dortmund. Das ist
Flügelspieler,
wo viele sagen, da kommen dann gleich Dembélé-Vergleiche auf und so etwas, ein unfassbares Talent. Mhm. Ne, jetzt hauen wir die Bremse kurz rein, sagen, ey, der ist 15. Mhm. Jeder sieht, dass der was kann.
Ja.
Aber wir haben auch beim BVB schon Negativbeispiele gehabt, die es dann eben nicht in den Männerfußball geschafft haben. Das ist nochmal ein Sprung. Das ist eine andere Welt. Ja, das ist eine andere Welt für solche Jungs. Aber das ist auch einer, der auch mit zu diesem Tafelsilber sicherlich schon gehört.
Stimmt, 100%. Gut, dass du es noch sagst. Im Übrigen, drei Berater haben mir schon geschrieben und mich verzweifelt angerufen, die den Kontakt zu dem Jungen herstellen wollen, ob ich irgendwie helfen kann. Da habe ich gesagt, nur wenn mein Steuer- und Rechtsanwalt Jesko von Eichmann da eine schöne Provision aushandelt, dann können wir das machen. Ein kleiner Joke.
Also meldet euch bei mir bitte.
Ja, genau. Nee, aber da hast recht. Das ist ein super, super spannender Junge.
Ja, ganz
2011er ganz Jahrgang. Da musst du mal überlegen. Ja, 2011 sind die mittlerweile schon 15, 16. Also die Zeit vergeht, ne?
Wir sind alt. Ja. Also, zurück zu unserer Planung. Wenn wenn wirklich was Bahnbrechendes passiert, wenn Jadon Sancho zu Borussia Dortmund wechselt, wenn, keine Ahnung, was passiert, dann melden wir uns sicherlich nochmal. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir so vielleicht mit der Vorbereitung, vom BVB Mitte Juli, Anfang August, irgendwie so um den Dreh. Da werden wir wieder regelmäßig produzieren. Aber, und jetzt schiebe ich es hier hinten nochmal rein, ihr werdet uns bei Wake Up World Cup natürlich auch hören. Dich aus den USA,
sehr gut,
mich hier aus Deutschland. Wird, glaube ich, ein sehr, sehr kleiner, feiner WM-Podcast,
wo
ihr morgens dann euer Update bekommt mit allem, was um die deutsche Mannschaft wichtig ist, aber auch um die ganze WM.
Super. In dem Sinne, bei mir sind gerade die Kids gekommen, ich höre schon einen quengeln. Deswegen gehen wir mal raus. Ne?
Einer von mir hat schon gebellt.
Dir viel Spaß in Paderborn, ne?
Dankeschön, ja, da geht's jetzt hin für mich.
Da geht's hin. Und wenn ich Glück oder Pech habe, je nachdem, bin ich bei der Aufstiegsfeier von Rot-Weiß Essen. Also die werden mich dann wahrscheinlich mit Bier übergießen, aber die müssen noch einen Schritt gegen Fürth gehen. Schauen wir mal.
Ja, bin ich gespannt, ob sie den gehen. Patrick, vielen Dank. Schönen
Ciao,
Tag.
Jesko. Hat Spaß ciao gemacht. Ciao an euch alle. Danke fürs Zuhören.
Auf für Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.